Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livepointkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören.
Ja, ich habe euch mal was mitgebracht. Und zwar habe ich das hier in meinen WhatsApps die letzten Tage gefunden.
Alle Water?
Ja.
Also ich bitte euch, liebe Frau, wenn in Zukunft euer Mann ankommt und was anbringt, wo ihr denkt, der hat mit Sicherheit eine andere, glaubt ihm erstmal. Es muss nicht unbedingt immer falsch sein. Auch die abstrusesten Geschichten können passieren. Und uns allen möchte ich zusprechen, das hätte auch ins Auge gehen können. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ins Auge. Und wir möchten uns heute unter anderem mit dem Auge auch beschäftigen. Und zwar immer dann, wenn in der Bibel, wenn es ums Auge geht, dann geht es um was Wichtiges. Weil zum Beispiel die Juden werden als Gottes Augapfel bezeichnet. Ne? Er sagt, wer die antastet, der tastet meinen Augapfel an. Das heißt, Gott sieht das Auge als recht wichtig an. Wie übrigens auch die meisten Frauen, wenn ich euch so in die Augen schaue, ne, da wird doch relativ viel Zeit morgens dann verwendet, um das dann auch dementsprechend herzurichten. Also ihr Frauen wisst auch, dass Auge wichtig sind, wir Männer dann auch, wir schauen da gern drauf. Ja, aber warum ist es wohl wichtig, dass wir gut aufpassen müssen auf unser Auge? Und Tobias, vielleicht kannst du da mal die nächste Folie noch reinwerfen. Oh, das sieht man nicht allzu viel. Okay, also wenn du jetzt was scharf siehst, dann weißt du, dass du irgendwas falsch siehst. Dann solltest du dringend zum Augenarzt gehen. Wenn du jetzt unscharf siehst, dann weißt du, dass eigentlich alles richtig ist. Ja? Aber man sieht es wirklich ganz schlecht. Gell? Also es ist ein unscharfes Konterfei, was man da drauf sieht. Und also Gott ist es einfach sehr wichtig, dass wir nicht unscharf sehen, sondern dass wir die Dinge einfach scharf sehen. Weil was passiert, wenn wir unscharf sehen? Was passiert, wenn ich meine Brille abnehme? Sehe ich unscharf? Dann ist die Gefahr relativ groß, dass ich irgendwo aneck. Na, ein paar die Brillenträger sehe ich nicken. Ja. Das ist vor allem, wenn es dann nur dunkel wird oder so, du gehst durch die Gegend, dann eckst relativ schnell an. Es kann auch lebensgefährlich werden. Also wenn ich nachts im Auto ohne Brille unterwegs wäre, dann sollte er mir nicht begegnen. Dann wird es wirklich gefährlich. Also von daher, wir sollten einfach scharf sehen. Und wenn Jesus oder die Bibel vom Auge spricht, dann geht es immer um was Wichtiges. Und dann möchte Jesus auch immer Wert drauf legen oder die Bibel Wert drauf legen, dass wir diese Dinge jetzt scharf sehen. Und da gehören immer zwei Dinge mit dazu. Nicht nur, dass das, was wir lesen, dass wir das scharf sehen, sondern dass wir Dinge auch im Kontext lesen. Warum sage ich euch das alles? Weil wir gleich einen Text haben werden zum Auge. Und das ist erstmal vielleicht nicht so verständlich, sondern wir brauchen einen Kontext dafür. Und stellt euch vielleicht mal so folgende Situation vor. Jemand würde euch einen Spruch zuschicken oder Postkarte, wo draufstehen würde, Jesus Christus ist gestorben und wurde begraben. Punkt. Jesus Christus ist gestorben und wurde begraben. Wenn wir alle sagen, hey, fällt doch was, richtig? Genau. Und so ist es auch, wenn wir Dinge lesen, sollten wir immer auf den Kontext schauen. Und wenn du mal die nächste Folie dann reinnimmst, wenn wir hier jetzt also drauf schauen, wo es ums Auge geht, nämlich der Text steht in Matthäus 6, 22, dein Auge bringt deinem Körper das Licht. Wenn dein Auge klar ist, dann kannst du dich im Licht bewegen. Ist das Auge schlecht, dann steht dein Körper im Finstern. Wenn nun das Licht in dir Dunkelheit ist, welche eine Finsternis wird das sein? Stehst du erstmal da und denkst dir, kannst du gerade mal dran lassen? Okay, dein Auge bringt deinem Körper das Licht. Okay, ist klar. Ne? Also mein Auge, logisch, da kann ich Licht mit aufnehmen. Es könnte jetzt um irgendjemand gehen, der blind ist, der nicht sehen kann. Ja, und wenn dein Auge dann klar ist, kann ich auch gut nachvollziehen als Brillenträger, klares Auge, dann kann ich mich auch gut im Licht bewegen. Wenn das Auge schlecht ist, okay, dann stehe ich im Finstern, verstehe ich auch, dann ecke ich relativ schnell irgendwo an. Wenn ich nicht so gut sehen kann, ich war auch mal in einer Höhle, übrigens, da könnt ihr euch gar nicht mehr bewegen, wenn es richtig dunkel ist. Ne? Da bleibt er wirklich stehen, da kommt er auch nicht mehr raus, da geht gar nichts mehr. Also wirklich im Dunkeln stehen ist ganz schlimm. Aber jetzt, wenn nun das Licht in dir Dunkelheit ist, welch eine Finsternis wird das sein? Muss ich auf irgendeinen Kontext beziehen. Also ist an der Stelle ganz wichtig, dass wir mal schauen, was steht eigentlich davor. Und warum gibt es eigentlich immer solche Sätze in der Bibel? Na, warum legt man hier Wert auf, dass wir auf das Auge achten sollen? Eigentlich immer aus einem Grund. Gott möchte, wenn wir was lesen, dass wir das aufnehmen, weil er denkt, das ist wichtig für uns. Und er möchte, wie er immer sagt, der häufigste Spruch, wir haben schon mal gehabt, ich möchte euch das mitteilen, auf dass du lebst. Er möchte, dass wir leben, dass wir das Leben in Fülle haben, dass wir das Leben in Fülle Genüge haben, so wie es im Johannes 10,10 steht. Jetzt schauen wir uns mal den Kontext an. Es geht, wie so häufig, in der Bibel, denken wir vielleicht gar nicht, wenn wir es gerne immer wieder mal ausblenden, es geht um Reichtum, es geht um Geld, es geht um Schotter, es geht um Asche, es geht um das, was wir einfach haben, um materielle Dinge. Hier heißt es in Vers 19, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde. Hä? Es geht ums Auge. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen. Denn Vers 21, wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Sammelt lieber Reichtümer im Himmel. Okay? Also offensichtlich möchte uns Jesus hier sagen, dass wenn es um Reichtum geht, dann sehe ich mir nicht ganz klar. Dann sehe ich mir öfters gern mal ein bisschen unscharf. Und wenn wir da ein bisschen weiter schauen, stellen wir einfach fest, das ist mit eins der Hauptthemen in der Bibel. Und wenn wir jetzt nach dem Spruch mit dem Auge schauen, kommt Folgendes. Also zuerst geht es um Reichtum, dann kommt es mit dem Auge und dann kommt diese berühmte Stelle mit Gott und Mammon. Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen, und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ich habe immer gedacht, Mammon ist Geld halt. Ne? Du kannst nicht Gott dienen und dem Geld. Jetzt habe ich mal ein bisschen nachgeforscht. Also Jesus meint damit ein bisschen mehr. Weil ist ja auch eigentlich unlogisch, weil im Alten Testament heißt es ja immer, wenn du gesegnet bist, dann hast du Reichtümer. Ja? Dann hast du, was weiß ich, der Abraham hat einen Haufen gehabt, der Hiob hat auch einen Haufen gehabt. Also so verwerflich kann eigentlich der Reichtum nicht sein und das Geld nicht sein. Aber Mammon, da geht es um was anderes. Und ich möchte mal vorne wegschicken, ja? Das ist ja immer so ein bisschen ein heikles Thema, wenn man um Geld spricht. Also spricht da vor allem auch zu mir. Ich lasse das immer wieder auch mal betonen, bei euch mag das ganz anders sein. Ne? Denkt einfach mal, ich rede von mir selber, aber vielleicht ertappt ihr euch ja ab und zu auch dabei, dass es euch ähnlich geht. Also Mammon bedeutet eigentlich, das ist das, worauf man vertraut. Ne? Oder aber auch wird auch übersetzt mit die geistliche Kraft oder die Anziehungskraft, die hinterm Geld steckt. Oder wenn er auf Wikipedia geht, steht da drin, es ist ein ungutes Verhältnis zu Geld, wenn man danach nur strebt oder giert, Besitz zu haben. Also Mammon bedeutet ein bisschen mehr als jetzt nur Geld zu haben, sondern es ist wirklich dieses ich mach's zu meinem Gott. Es ist für mich ganz vorne dran. Und wenn ihr euch das mal überlegt und einfach mal auf die Zunge zergehen lasst, kann Geld echt eine Anziehungskraft haben? Ist da eine Kraft dahinter? Schauen wir gleich mal drauf. Aber das ist das, was da steht. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Damit heißt es nicht, mir dem großen Gott und dann hier dem Geld, sondern wirklich dem Geld verfallen zu sein. Da geht es Gier, ne? Für Geld zu töten. Für alles dafür zu geben. Dann ist ja die Frage, warum spricht Gott das an? Natürlich, weil er weiß, dass wir da ein Einfallstor haben. Ne? Aber lasst uns doch mal drauf schauen, was verspricht denn eigentlich so Geld? Ne? Weil, nochmal, ich spreche ja zu mir. Fragt mich ja auch. Also ich bin da drüber gestolpert, ne? Und irgendwann geht es euch vielleicht auch mal so, kommt es wie ein Blitz. Ne? Und da denke ich, ey, was ist das hier? Ne? Und einfach mal überlegt, was steckt denn so dahinter? Was sind denn die Lügen, die hinter dem Geld stecken, die uns den Blick vernebeln? Und soll mal 6 Punkte sein. Erstmal, Geld verspricht Sicherheit. Hast du genügend Geld, dann bist du sicher, es kann dir eigentlich nichts passieren. Mit Kohle kannst du ja alles kaufen. Sinn. Er gibt auch Erfüllung. Also, Tim Thaler, Hosentasche auf, Geldbündel raus. Ne? Coole Sache. Kannst du alles kaufen, was du willst. Das, was du denkst, was mich erfüllt, kann ich mir kaufen. Hey, er gibt doch Sinn. Erfüllt mich. Geld, klar, geil. Es gibt mir Identität. Hast du was? Bist du was? Mit viel Geld hast du Ansehen. Unabhängigkeit. Hast Geld, bist unabhängig. Weil mir kann keiner was. Gegebenenfalls kaufe ich mir ein anderes Haus oder kaufe mir eine andere Frau oder wie auch immer. Ne? Heißt ja auch, Geld macht ja auch sexy. Sagen manche Frauen dann wieder, wir Männer glauben das dann gern. Also Unabhängigkeit, Macht natürlich. Ne? Wer Geld hat, hat Macht und er hat Einfluss. Und ganz am Schluss auch Freiheit. Wie heißt es so schön, einer meiner Kindheitsträume, die ich nie verwirklicht habe, sind mir jetzt auch nicht mehr ganz so Träume, aber es hat mich schon immer fasziniert, Easy Rider, ne? Peter Fonda hieß er doch, wo jetzt gerade gestorben ist, Easy Rider. Hol dir Harley Davidson, geh auf die Route 66 und fahr da mal durch. Freiheit, ne? Pack nur ein schönes Mädel hinter drauf und dann gehst du da durch. Abends ein Bier, vielleicht noch ein bisschen mehr, irgendwo am Lagerfeuer, ne? Und dann endlose Freiheit. Ich kauf's mir, hab keine Verpflichtung. Wer kann sich da ein bisschen damit identifizieren? Bin das nur ich allein oder so? Insgesamt. Okay, gut. Also, sprechen wir zumindest nicht ganz dran vorbei. Okay. Es ist doch die Frage, wenn Gott sagt, hey, du kannst nur mir dienen oder dem Mammon, was verspricht Gott uns dann? Und der Witz ist der, wenn wir hier auf diese 6 Punkte schauen, all das verspricht Gott uns auch. All das verspricht er uns auch. Zum Beispiel bei Sicherheit. Gott verspricht dir, ich bin jetzt mit dir, ich bin in Zukunft mit dir. Ich bin immer mit dir, so heißt es in Matthäus, dem letzten, bis ans Ende der Welt. Oder aber Psalm 55, 23, wirf dein Anliegen auf mich, dann werde ich dich versorgen. Sinn. Was ist der Sinn des Lebens? Warum bin ich hier? Was ist mein Auftrag? Was sagt die Bibel dazu? Was sagt das Geld dazu? Ich habe viele Kollegen, ich arbeite ja im Vertrieb, da geht es nur um Kohle. Und wenn wir uns hier mit dieser Frage immer wieder auch mal beschäftigen, da ahnen schon die meisten, dass Geld nicht das Alleinige ist. Ne? Aber sie sind ihm doch sehr stark verfallen. Oder wir alle sind dem verfallen, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich bin froh, dass wirklich die Bibel uns einen Sinn gibt. Einen Sinn gibt, und zwar den Sinn Jesus. Dass wir einfach den Weg zurückfinden dorthin, wo wir hingehen werden. Also dass wir einen Blick in die Ewigkeit haben. Und wie es eben auch heißt, dass Jesus einfach die alles ist, ne, es ist die Antwort auf alle Verheißungen. Und ich kann das nicht so ganz ergreifen, aber ich ahne immer mehr, dass tatsächlich in Jesus alle Fragen beantwortet werden. All das mit drin ist, was wir tatsächlich benötigen. Und dass wir tatsächlich hier in Jesus, in Gott, den Sinn des Lebens finden, den Sinn unseres Daseins. und damit auch natürlich Identität bekommen. Wenn wir Jesus finden, wenn wir den Weg zurückfinden, dann wissen wir auch, dass wir nicht nur Gottes Kinder genannt werden, sondern dass wir Gottes Kinder sind. Du bist ein geliebtes Kind. Ich darf euch da einen Satz noch nennen, im 1. Johannes 3,1. Ich lese ihn euch zweimal vor. Da heißt es, seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Und dann heißt es im Vers 2, ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder, wir sind es hier und heute. Und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Also nochmal, erste Teil ist ja relativ bekannt. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Und wem das noch nicht reicht, der bekommt dann im Vers 2 noch einen Zuschlag. Ja, liebe Freunde, wir sind Kinder Gottes. Wir sind es schon jetzt und heute. Aber es ist erst der Anfang und alles, was darin eingeschlossen ist, das ist uns vorläufig oder nicht alles, was darin eingeschlossen ist, ist uns noch nicht enthüllt. Es gibt noch wesentlich mehr. Also wir dürfen hier drin Identität finden, Unabhängigkeit. Wer ein Kind Gottes ist, muss sich nicht vor Menschen fürchten. In wo ist denn das? Sprüche 23, glaube ich. Menschenfurcht bringt zu Fall. Wer auf Gott vertraut, wird beschützt. Sprüche 23, 3 meine ich. Wer auf Menschenfurcht bringt zu Fall, wer auf Gott vertraut, wird beschützt. Macht, Gott gibt uns geistliche Autorität und er gibt dir Gaben, die du einsetzen kannst. Und Freiheit. Der Sohn Gottes ist gekommen, um dich frei zu machen. Übrigens hat er sogar sehr viel für uns bezahlt. Lösegeld hat er bezahlt. Zwar nicht Geld, aber Blut. Also das heißt, es ist tatsächlich so eine Entscheidung, ne? Wenn Gott sagt, hey, wem willst du denn dienen? Und nochmal, ich möchte jetzt nicht damit sagen, man darf kein Geld haben und so weiter, ne? Bitte, von daher, sehr, sehr sensibles Thema, spricht mir aber dennoch aus dem Herzen, weil ich immer wieder merke, es ist eine Frage, wem vertraue ich? Vertraue ich Gott? Und vertraue ich ihm voll und ganz, dass er mich versorgt? Und vertraue ich seinen Verheißungen? Oder aber versuche ich doch, mir eine Hintertür offen zu lassen. Und ich glaube, genau da kommt eben diese große Anziehungskraft des Geldes her, dass wir uns tatsächlich insgeheim, das sagen wir gar nicht so laut, wir wissen es vielleicht auch gar nicht, oder ich weiß es nicht von mir, ich rede nur von mir. Aber ich meine, und so bin ich auch erzogen worden, es liegt in der Erziehung mit drin, guck, dass du Kohle hast. Dann bist du was. Guck, dass du gescheite Anstellung im Geschäft hast, dann bist du was. Und es kommt immer wieder durch, wenn es darum geht, hey, wo setze ich drauf, wem vertraue ich? Okay. Jetzt muss ich das mal kurz vorholen. Und wenn du jetzt hingehst und dem Mammon vertraust und seinen Lügen, dann fängt es an, dich Schritt und Schritt unfrei zu machen. Und das möchte ich euch ganz kurz zeigen. Also, wenn wir drauf vertrauen, dass uns Geld Sicherheit gibt. Und dass uns da nichts passieren kann. Dann möchte ich euch einfach mal fragen, ob ihr diese vier Jungs hier jetzt kennt. Und zwar durch die Expertenfrage. Ne? Nach dem ersten Spieltag der Fußball-Bundesliga hier nachfragen, Expertenfrage, was sind das für vier Typen? Das ist ein Betrüger. Und die untere? Kennst du das? Sehr gut, jetzt wollte ich euch gerade fragen, was die gemeinsam haben. Ja, der Christian, ne, als Fan vom nicht ganz richtigen Club, aber auch kein schlechter Club, weiß es natürlich, ja, sind auch sind genauso Steuerbetrüger. Ja, die haben, oder sagen wir so, sie sind noch nicht verurteilt, aber die haben alle ein Problem mit dem Fiskus. Aber es sind alles Spieler, die unheimlich viel Geld verdienen. Also links Ronaldo, Messi und Neymar. Also eigentlich die drei bekanntesten Spieler, die man so hat, und oben der Hoeneß. Der saß schon im Knast dafür, die anderen drei noch nicht, in Klammer das noch. Sind alle reich? Jetzt mal eine Frage. Wenn Geld so viel Sicherheit gibt, warum machen die dann sowas? Machen wir das nächste Bild rein. Entschuldigung? Mit Sicherheit ein Problem? Mhm, genau. Schaut mal hier, kann man es erkennen? Wisst ihr noch, was ihr da gemacht habt, als das passiert ist? Da will man nachfragen, würde mich wirklich interessieren. Wer weiß noch, was er gemacht hat, als er diese Bilder zum ersten Mal gesehen hat? Darf ich mal um Handzeichen bitte? Würde mich echt interessieren. Okay, interessant. Doch nicht alle? Okay, hätte ich auf eine Quote geschätzt von 99% und diejenigen, die damals noch zu jung waren. Okay, weil ich weiß es noch, als wir waren, ich kann genau beschreiben, was ich gefühlt habe, wo ich war, wo ich das gesehen habe, wo wir gestanden sind und wie wir schockiert waren, als wir diese Fotos gesehen haben. Ja, war in Italien, am Gardasee. Ich kann alles außenrum erzählen. Ne? Ich habe ein Gefühl, wie warm es war. Alles. Ich wusste, wie mir der Schauer über die, ne? Weil ich wusste, jetzt ist was passiert. Und ich glaube, jeder, der das damals irgendwie mitkriegt, oder fast jeder, den hat das schockiert. Auf irgendeine Art und Weise. Aber jetzt überleg mal, wenn du dein Leben an der Börse verbracht hast, wenn du Millionen auf dem Konto hast, da kriegt dieser Punkt, der da passiert ist, plötzlich nochmal was, eine ganz andere Gewichtung und eine ganz andere Kraft. Weil da wird dir plötzlich klar, für uns ist es schlimm, wir erwarten, ey, es könnte Krieg kommen, es könnte, na, die armen Leute, die da drin sind, wie, keine Ahnung, jeder reagiert ein bisschen anders. Aber wenn du Millionen hast, dann weißt du genau, okay, das ist ein Angriff auf das Finanzsystem. Wer weiß, was jetzt die Aktien machen? Wer weiß, wie der Markt einbricht? Wer weiß, ob es Krieg gibt? Wer weiß, was mit dem Ölpreis passiert? Und ich kenne einige, die sind hingegangen und haben sofort bei der Bank angerufen und haben gesagt, ich will eine Ausbezahlung meines Geldes oder einen Teil meines Geldes in Goldreserven. Warum? Das ist sicher. Und weil du wusstest, plötzlich ist auf das, wo meine Sicherheit drauf liegt, das sage ich noch nicht, dass du drauf baust, aber plötzlich wird der Mammon hart angegriffen. Ja? Und die Leute, und wenn du die fragst, hey, fühlt ihr euch sicher mit eurem vielen Geld, mit euren Millionen auf dem Konto, was werden die antworten? Nee, es ist manchmal, ich möchte nicht sagen eine Belastung, aber zumindest keine Sicherheit. Weil du eben Angst hast, dass das Geld womöglich plötzlich weg ist. Übrigens, die Sprüche wiederum, sehr gutes Buch, haben da einen wunderbaren Spruch dazu. Also erstmal, wenn wir bei Gott Sicherheit und Ruhe finden, dann ist eine Weltwirtschaftskrise wäre auch schlimm, aber wir werden mit seiner Hilfe frei sein und frei bleiben. Wenn du da Mammon vertraust, dann merkst du plötzlich, okay, scheiße, das ist doch alles relativ fragil. In den Sprüchen 22,7 heißt ganz lapidar, so wie der Reiche über den Armen herrscht, so wird derjenige, der Geld leiht, zum Diener seines Gläubigers. Derjenige, der Geld leiht, wird zum Diener seines Gläubigers. Stell es einfach mal so her. Ich weiß, jeder, der ein Häusle baut und so weiter, man muss da immer wieder vielleicht auch Geld aufnehmen und so weiter. Aber lest euch einfach mal durch und überlegt euch, ob es vielleicht für euch wichtig ist. Sprüche 22,7. Derjenige, der Geld leiht, wird zum Diener seines Gläubigers. Die Sinnlüge. Machen wir nochmal das nächste Bild. Schwäbische Traum, oder? Schaffe, schaffe, Häusle bauen. Wie war das? Ein Mann muss ein Haus bauen, Baumpflanze und Sohn zeugen, genau. Schwäbische Haus, Frau, Mercedes, alles gut. Und das, machen wir das hier. Was? So, ich muss mich hier mal ein bisschen ankitten, weil die Sinnlüge, die tut mich natürlich hier auch dann mal ein bisschen festmachen. Ich darf da vielleicht einfach ein kurzes Beispiel einbringen von einem jungen Ehepaar, das ich jetzt nicht persönlich nicht so kenne, aber wo ich einfach was gehört habe. So was zu verdeutlichen. Du bist ein junger Mann, lebst du eigentlich für dein Auto, arbeitest für dein Auto, weil es dir sehr wichtig ist. Du heiratest, man kauft sich einen Bauplatz, man merkt schon, okay, da muss man etwas finanzieren und dann geht es darum, ein Haus zu bauen. Und plötzlich stellst du fest, wenn du das Haus jetzt hinstellst, dann musst du es abbezahlen, bis du 63 bist. Du kannst es nur abbezahlen, so wie es eigentlich bauen möchtest, indem deine Frau mitarbeitet. Die Kinder, die eingeplant sind, müssen nach spätestens im Jahr in die Kita gehen und du hast die Lohnsteigerung schon mit eingerechnet für all die Jahre, dass es immer so weitergeht. Einfach mal so nebenbei, habe ich letztens gehört, finde ich etwas bedenklich, weil die Frage ist dann, wenn wir Dinge brauchen von außen, damit wir zufrieden werden, damit wir Sinn haben, dann werden wir innerlich nicht zufrieden sein. Und wenn ich das so höre, da komme ich mir wirklich vor, als würde man agieren wie so ein Junkie. Ne? Ich brauche das, ich brauche mein Auto, ich brauche mein Haus, ich brauche dieses und jenes. Und man beginnt irgendwann über die Verhältnisse zu leben. Das Schwierige dabei ist, es ist in unserer Gesellschaft verankert eigentlich, dass man das braucht. Ne? Schaffe, schaffe, Häuslebauer, erst dann hast du es richtig hinkriegt. Und wir als Eltern oder meine Eltern, ich spreche mal von der Generation vor mir, weil da weiß ich es besser, ich hoffe, dass ich es selber nie so mache, dass ich eben nicht diese Werte mitgebe, dass du genau das schon haben musst, weil das kann dich unheimlich unfrei machen und das kann wirklich dich auch dazu bringen, dass du da drin nur den Sinn siehst. Jetzt stellt euch mal vor, man hat so ein Haus und da geht irgendwas kaputt oder es kommt eine unvorhergesehene Anschaffung. Wie will man da durchkommen? Dann gibt es hier noch die Identitätslüge. Wer hat sich die letzten 3 Jahre ein neues Auto gekauft? Okay, super. Wie lange hat die Freude drin gehalten? Okay. Ja? Okay. Ja. Ist noch da, nicht schlecht. Also im Normalfall, ich merke immer so am Anfang, also ich ja, habe ja das Vorrecht, manchmal einen Geschäftswagen zu kriegen. Am Anfang ist das dann ganz schön. Und da geht es ungefähr so 2-3 Wochen und nachher geht es rapide runter. Ne? Dann ist das erste Mal so richtig dreckig, dann sind das erste Mal die Steilschuhe drinnen, dann riecht es nicht mehr so. Ne? Dann hast du mal die erste Delle reingefahren, ne? Und relativ schnell geht dann die Freude an dem Auto runter. Geile Jeans, ne? Wie lange geht es? Na gut, die ist jetzt nicht ganz so toll. Aber 2-3 Wochen freust dich vielleicht dran. Deine Schuhe, weiß nicht, ihr Frau, 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen und irgendwann ist es wieder weg. Ne? Also Identitätslüge. Wir nicht Kleider machen Leute, sondern wirklich das, was von innen rauskommt. Übrigens, da gibt es eine Untersuchung dazu. Das Glücksbarometer. Ich muss nur mal gucken, weil ich bin schon ein bisschen unfrei geworden. Ich kann mich irgendwie gar nicht mehr so weit bewegen, wie ich es eigentlich gern möchte. Deswegen habe ich auch den Flipchart schon mal vorher geholt. Schon. Also übrigens auch, ne, wenn ich jetzt mal, keine Ahnung, wenn jetzt die Tante Erna sagt, sie feiert Geburtstag und ich habe aber jetzt mein Haus mir gekauft, mein Auto mir, also geholt und so weiter und ich merke, ich muss noch einen Job annehmen, dann habe ich relativ wenig Zeit, auch bei der Tante Erna auf den Geburtstag vorbeizugehen, weil ich ja, kann nicht, gell? Ich muss ja schaffen gehen. Glücksbarometer. Was glaubt ihr denn? So materielle Dinge. Wie viel Prozent unseres Lebens, also haben Psychologe erforscht, was glaubt ihr, wie wichtig sind die für uns, dass sie uns glücklich machen? Kann man in Prozentzahl, drücken die in Prozentzahl aus. Wenn wir 100% haben, was macht das Materielle aus? Ja, auch kurzfristig, so insgesamt für dein Glücksbarometer, wenn man jemand fragt. 35, wer bietet mehr, wer bietet weniger? 20? Ja. 10, genau, ist richtig, das ist das hier. 10%. Ich darf gleich noch nebenbei sagen, die glücklichste Menschen lebt wo? Was denkt ihr? Na, also die Untersuchung, wo ich habe, ist was anderes. Ja, nee, kein europäisches Land. Es ist Venezuela. Augenblick, Venezuela, ich muss kurz nachschauen. Venezuela, Ghana und Nigeria. Venezuela, Ghana und Nigeria. Ghana. Und zwar 44% aller Leute sagen, dass sie sind glücklich. Was denkt ihr, wie viel sind es in Deutschland? Ja, Gibt es immer. Ne? Was denkt ihr, wie viel sind es in Deutschland? Repräsentative Umfrage, wenn ich euch hier frage, wird 24 Leute, wie viel wäre davon glücklich? Ja, irgendwie so. Es sind 24% sind es. Genau. Was denkt ihr, was kommt da sonst noch mit rein? Es kommen die Gene mit rein. Das ist das schlechte Ergebnis. 50% sind tatsächlich sind unsere Veranlagung, was uns glücklich macht. Das seht ihr daran, ey, wir haben 4 Kinder. Ich weiß genau, unsere Kinder sind unterschiedlich, obwohl wir versucht haben, alles genau gleich zu machen. Und du siehst auch glücklichere Kinder, zufriedenere Kinder und weniger zufriedene Kinder, obwohl du alles genau gleich gemacht hast. Das sind die Gene, die da mit reinkommen. Da kann Gott natürlich einiges verändern in uns. Das ist das Schöne dabei. Das heißt, es muss ja nicht so bleiben. Ja? Aber das Schöne dabei ist, dass 40% wir immer noch selber verändern können mit unserer Einstellung, worauf wir auch Wert legen. Das wäre mal Thema für eine andere Predigtsreihe. Ne? Aber einfach mal so, wenn man so auf das Glücksbarometer schaut, die Dinge, wo wir täglich dafür mal lochen gehen und machen und tun und so weiter, das ist relativ wenig, was ich damit beeinflussen kann. Viel ist das, was in unseren Genen drin liegt und viel ist auch variabel. Jetzt wird schon relativ schwierig. Ich kann mich nicht mal mehr anleihen und es kommen noch mehrere Lügen. Ich habe deswegen nur 4 hier hergebracht und ich mache es jetzt auch relativ schnell. Aber ich glaube, das können wir jetzt auch relativ flott abhandeln. Dass, wenn wir wissen, dass Geld uns keinen Sinn gibt, zumindest nicht langfristigen Sinn, dass Geld auch nicht wirklich wichtig ist für unsere Identität, dann ist Geld auch nicht wirklich wichtig für die Unabhängigkeit. In gewisser Weise schon, dass man gewisse Dinge machen kann, aber es beginnt relativ schnell zu kippen. Ja, also wenn ich hingehe und denke, ich muss jetzt unbedingt das und das und das haben, dann sind wir nicht mehr unabhängig. Na, wenn es so ist wie bei dem entfernten Bekannten, dass er sagt, ich brauche jetzt noch dieses und jenes und dieses und jenes, dann kommst du relativ schnell in die Schuldenfalle rein und das Schlimme dabei ist, du entdeckst es nicht mal. Ne? Es geht ganz plötzlich. Von daher, bevor man irgendwas unterschreibt, bevor man sich ein neues Fernseher finanziert oder das neue Auto, lohnt es sich da wirklich mal einen Blick drauf zu werfen. Und ich sehe es wirklich an vielen Ecken und Enden. Wenn ich ehrlich bin und den Blick darauf richte, glaube ich, das ist wirklich eine Anfechtung von ganz vielen von uns. Und ich nehme mich da nicht aus. Machtlüge. Wenn du Geld hast, hast du Macht. Es gibt eine wunderbare Geschichte, die möchte ich euch noch kurz erzählen, so ziemlich zum Ende. Ihr kennt die Geschichte, Nebukadnezar hat einen Traum und geht zu seinem Berater und sagt, passt auf Leute, ich habe hier einen Traum gehabt, deutet mir diesen Traum. Und deutet ihn nicht nur, sondern erzählt mir auch, was ich geträumt habe. Das heißt, der Nebukadnezar in all seiner Macht, in all seiner Unabhängigkeit, die er scheinbar hatte, hat plötzlich einen Druck gekriegt, hat gedacht, okay, er geht zu den anderen hin, hat die Berater gefragt, hey, wie sieht es aus, was habe ich geträumt, was haben die Berater gesagt? Die konnten es nicht. Ja? Hey, noch nie war irgendjemand da, der, also erzähl uns deinen Traum, sagen sie zuerst, erzähl uns deinen Traum, dann deuten wir dir. Da habe ich gesagt, nee, du musst schon den Traum sagen, dann können wir ihn dir deuten. Nein, sag mir, was ich geträumt habe, sonst erzählt ihr mir nur Unfug. Sagen die, es war noch nie jemand da, der das machen konnte. Und plötzlich haben die einen Druck bekommen, weil der Nebukadnezar hat dann gesagt, wenn ihr das nicht macht, dann bringe ich euch alle um. Jetzt muss man sich das mal vorstellen. Skurrile Situation, der Nebukadnezar, ich meine, das sind seine Berater gewesen. Er würde alle seine Berater umbringen, wie irre. Ne? Was Druck aus uns macht, trotz unserer allen Geldes, ne? Wenn plötzlich Angst reinkommt, ein anderer Faktor, hilft uns das alles nicht mehr weiter. Der Nebukadnezar wusste, okay, ich habe jetzt hier irgendwas, das muss unbedingt erledigt werden. Und er hat versucht, mit all seiner Macht, die er hat, das irgendwo durchzudrücken. Die mächtigen Berater mit viel Geld hat ihnen alles nichts gebracht, weil sie gewusst haben, wir können das nicht machen. Er hat das Todesurteil vollstreckt. Wie anders hat Daniel darauf reagiert? Der ist höflich hingegangen, relativ cool, und hat gesagt, warum gibt es so einen schlimmen Befehl? Erzähl mir das mal. Hat er zum obersten Befehlshaber des Königs gesagt. Und dann ist er zum Nebukadnezar hingegangen und hat gesagt, gib mir ein klein bisschen Zeit, dann werde ich schon wissen. Und dann werde ich es dir erzählen. der konnte ganz anders agieren, weil er wusste, ich habe meine Identität in Gott und Gott wird mir das schon offenbaren. Und Daniel hätte mit Sicherheit auch gesagt, wenn er so gesprochen hätte wie seine Freunde und wenn er es mir nicht offenbart, dann ist es auch nicht schlimm, weil ich werde dennoch wissen, wo ich in Zukunft bin. Deswegen ist es wichtig, dass wir Identität haben und Unabhängigkeit sind, unabhängig sind in Gott. Und das war, genau. Ja, und die letzte Lüge mit der Freiheit. Geld macht uns auch nicht wirklich frei. Vielleicht zeigen wir dann noch das letzte Bild. Genau, wenn du viel Geld hast, dann hast du meistens so einen Bunker. Der sieht zwar relativ schön aus, aber du hast hohe Mauern außenrum. Weil eigentlich bist du nicht wirklich frei, sondern du hast Angst, dass man dir irgendwas wegnimmt. Denk an die Reichen hier in der Gegend, der Wirt und so. Ne? Das sind ja auch schlimme Dinge, die da passiert sind, dass dann der Sohn gekidnappt wird. Aber Reiche sind nicht wirklich frei, sondern fühlen sich häufig sehr, sehr unfrei. Hm. Ja. Genau. Also, von daher empfehle ich dir, empfehle ich uns, nehmt euer Taschenmesser raus. Na, weil es macht es. Es ist wirklich unangenehm. Ich meine, ich habe mir relativ viel Leine lassen und habe mich nicht allen Bindungen hingeben, aber es sind doch relativ viele. Ich kann mich nicht mehr groß bewegen. Ne? Also der Handlungsspielraum wird dann relativ eng, wenn ich mich komplett dem Geld hingebe. Weil mit all seiner Lüge hat er mich doch ziemlich gefangen genommen. Und eigentlich merke ich, dass ich doch viel zu wenig auf Gott vertraue und mir viel zu viel geleistet habe, in Anführungszeichen, und mich den Lügen des Geldes viel zu sehr hingegeben habe. Und deswegen, wenn sowas passiert in deinem Leben, Gott kann das ganz einfach machen. Er kann das alles durchschneiden. Wir können sagen, hey, ich geb dir neu mein Leben. Du bist der Chef in meinem Leben. Ich gebe dir auch meine Finanzen. Hey, und ich trage zuerst nach deinem Reich und deiner Gerechtigkeit. Dann sagst du, wird mir alles andere zufallen. So können wir Schritt für Schritt die Dinge angehen. Und wie gesagt, ich weiß es von niemand hier in der Gemeinde, aber wenn man mal in so eine Falle reingetreten ist, öffne dich damit. Und dann können wir auch gerne mal gemeinsam schauen, was man da machen kann und mit Budgets aufstellen oder sonst irgendwas. Es gibt immer Dinge. Und Gott möchte uns frei machen, auch wenn wir in so eine, auch wenn wir hier der Lüge geglaubt haben und auch wenn wir hier viel zu weit gegangen sind in so einer Lüge drin. Es gibt immer einen Weg raus. Und dafür möchte ich dem Herrn noch danken. Ja, du weißt, wie sehr mich das Thema auch anspricht. Und du weißt auch, wie sehr mich der Mammon da immer wieder in Schach hält oder auch einfach seine Faszination hat und auch mit seinen Lügen durchdringen kann. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du uns dazu mündigen Jüngern machst und dass du es nicht zulässt, dass der Teufel das, dass der Mammon das so sehr anklopft und mit seinen Lügen Raum gewinnt, sondern dass wir da stark sind, dass du uns stark machst, sodass wir voll und ganz auf dich vertrauen, Herr. Du hast uns so viel mehr zugesagt und hast uns Freiheit zugesagt und ich möchte auf keinen Fall diese Freiheit riskieren, Herr. Und ich denke, hier möchte das niemand. Ich bitte dich, dass du uns da wirklich, dass du unsere Herzen da bei dir hältst, Herr. Dass du uns da ganz fest an dich bindest. Und ich danke dir, dass du uns zur Freiheit berufen hast und ich danke dir, dass du uns einfach auch klare Augen schenken möchtest, ungetrübte Augen, Herr. Dass du uns einen klaren Blick schenken möchtest. Auf dich, auf deine Verheißung, auf all das, was du uns zugesagt hast, Herr. Und ich danke dir vor allem für das Wort, das mir ganz wichtig geworden ist, dass du uns nie allein lassen wirst bis ans Ende der Welt, Herr. Hab Dank dafür, dass du mit uns Hand in Hand dadurch gehst, dass du uns gegebenenfalls trägst, Herr, und auch mit all dem, was wir womöglich schon falsch gemacht haben, dass es nie, aber auch gar nie zu spät ist, umzukehren zu dir. Du wartest schon und du möchtest uns zurücknehmen. Herr, und ich möchte auch einfach Ich möchte auch wirklich die Macht des Mammons binden über uns, Herr. Und ich möchte uns allen Freiheit zusprechen darüber. Amen.